NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Heute aus einem eigentlich öffentlich nicht zugänglichen Ort, der Lübecker Sammlung Kulturen der Welt. Völkerkundesammlung hieß die noch bis ungefähr zum Frühjahr. Ich bin Philipp Schröder und ich sitze im Büro des Leiters dieser Sammlung, Dr. Lars Frühsorge. Herr Frühsorge, moin.
Moin und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Das freut mich auch. Wir wollen heute darüber reden, wie sich eine solche Sammlung ohne eigenes Museum in die Öffentlichkeit bringen lässt, aber auch darüber, was sich in der Völkerkunde als Wissenschaft verändert hat, was sie uns heute noch zu sagen hat, warum die Sammlung umbenannt wurde, über koloniale Raubkunst, aber auch, wie spannend das alles ist und ob die Beschäftigung damit uns alle weiterbringt. Herr Frühsorge, ich habe da mal was mitgebracht.
Da bin ich ja gespannt. Oh Gott, eine Jugendsünde.
Maya, Inka und Azteken aus der Reihe Was ist was? Band 130. Sie sind einer der beiden Autoren. Was bringt einem das so in der wissenschaftlichen Community? Sie sagt eben Jugendsünde. Schämt man sich dafür oder sagen die Kollegen anerkennend, Mensch, so weit muss man es erstmal bringen?
Nein, also schämen tut man sich nicht. Es ist tatsächlich kurz nach meiner Promotion entstanden, als ich die Seiten gewechselt habe von der Universität in die Museumslandschaft. Die Maya sind auch die Kultur, zu der ich am meisten wissenschaftlich gearbeitet habe. Darum denke ich, was inhaltlich in diesem Kinderbuch steht, ist schon in Ordnung. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Studenten haben in Seminaren das sogar einmal zitiert. Das war mir dann schon ein bisschen unangenehm, weil es ja doch ein Kinderbuch ist. Aber es ist im Kern ja genau das, was wir auch im Museum machen. Wir wollen Wissen niederschwellig vermitteln. Wir wollen jenseits der Art, wie in Universitäten halt häufig sehr eloquent, aber auch sehr komplex Dinge dargestellt werden, das eben runterbrechen und ja, ein bisschen Augen öffnen und Hemmschwellen abbauen im Umgang mit anderen Kulturen.
Aber was ist ja eine sehr, sehr alte Reihe. Ne? Ich glaube, es ist so die erste Sachbuchreihe für Jugendliche, die es in Deutschland so gab, kenne ich noch aus meiner eigenen Kindheit. Was hat Sie denn überhaupt dazu gebracht, als jemand, der hier in Holstein, in Preetz aufgewachsen ist, sich für das Thema Ethnologie, Ethnographie, Völkerkunde, Amerikanistik zu interessieren?
Ich glaube, der Wunsch, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, war schon immer da. Ich habe in Reisdorf einen Zivildienst gemacht und das ganze Geld, was ich da verdient habe, für eine Reise nach Peru auf den Kopf gehauen und war da sehr fasziniert tatsächlich, speziell von der Kultur der Inka und habe mich dann entschieden zu studieren in Hamburg. Da gab es einen Studiengang Altamerikanistik. Das war damals eine sehr brotlose Kunst. Damals sah der Jobmarkt noch ganz anders aus als heute, aber ich war sehr begeistert, habe mich da sehr, sehr stark identifizieren können. Wenn man aus so einem kleinen Ort wie Preetz kommt, wo ich ja herstamme, ist natürlich so der Gang in die große Stadt auch nochmal sehr, sehr faszinierend, wenn man Anfang 20 ist. Und von der Universität ging es dann ins Museum. Das war einfach ein tolles Gefühl, schon dieses Buch zu produzieren, dieses Was-Buch war sehr interessant, mit Grafikern zusammenzuarbeiten, die historische Szenarien, die man nur im Kopf hat, quasi so zu visualisieren. Das fand ich sehr, sehr spannend und diese Erkenntnis, auch wenn wir jetzt heute Ausstellungen machen, an einem Wochenende sehen mehr Leute diese Ausstellung, lesen mehr Leute die Texte, als jemals meine Doktorarbeit gekauft haben, das ist schon sehr positiv eigentlich.
Woher kam so der erste Kontakt? Karl May?
Karl May war ein Kontakt. Ich denke, ich habe tatsächlich so diese klassische Indianerphase als Jugendlicher gehabt. Es fing dann damit an, dass ich meine Geschichtslehrer genervt habe und alles besser wusste als sie. Der gewisse Punkt, wo ich festgestellt habe, Sachbücher zu lesen, kann spannender sein als die Romane von Karl May. Also mit denen war ich relativ schnell fertig. Aber ich fand die amerikanische Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen und all ihren kolonialen Aspekten schon sehr, sehr faszinierend. Das bewegt Jugendliche natürlich sehr, sehr stark. Wir müssen nur nach Bad Segeberg schauen, welche Popularität dieses Thema bis heute hat. Und ich glaube, so über diese klassische jugendliche Indianerbegeisterung, sage ich mal, hat es angefangen. Und ja, dann habe ich gesehen, dass die Welt komplexer ist und es ist immer weiter gewachsen. Der Anspruch an so einen Direktor eines relativ kleinen Museums ist ja weltweit kompetent zu sein und ich bin jetzt circa 80 Länder habe ich bereist mit meiner Familie. Einen gewissen Überblick habe ich bekommen, aber natürlich nicht in der Tiefe wie ein Fachwissenschaftler.
Sie sagen eben Museum, Sie haben ja in dem Sinn gar kein Museum.
In der Tat, es gibt die Sammlung Kultur in der Welt, das ist eine Sammlung von 30.000 Objekten im Besitz der Hansestadt Lübeck und ein Teil der Lübecker Museen, aber es ist halt das Büro, in dem wir sitzen, die Depoträume, die sich in diesem Gebäude im Zeughaus direkt nördlich des Lübecker Doms halt befinden, aber es gibt keine eigene Ausstellungsfläche aktuell.
Welche Herausforderung stellt das dann an Sie? Also es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, nur im Büro zu sitzen, sondern man möchte den Kontakt mit dem Publikum haben. Man möchte das, was man im Depot hat, auch zeigen können. Geschichten erzählen, so dass bei den Leuten das hängen bleibt, was man auch als Wissenschaftler vermitteln will.
Also, in der Tat. Ehrlich gesagt, es würde absolut reichen, keine Ausstellung zu machen, weil wir aufgrund dieser Thematik des Kolonialismus unglaublich viele fachliche Anfragen kriegen. Fast jeden Monat gefühlt kommen Menschen aus anderen Ländern hierher, um diese Sammlung kennenzulernen. Wir haben dieses Jahr Besucher aus Tansania, aus Südamerika, aus dem Kongo kommt auch eine Delegation, um diese Dinge zu sehen, was sehr interessant ist, weil das Interesse so, so groß ist. Aber in Lübeck selbst die Leute wenig wissen. Und die Herausforderung ist jetzt eher, das auch in Lübeck bekannt zu machen, wie bedeutend diese Bestände sind.
Ich erinnere mich an viele Ausstellungen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich waren. Also wenn man nur den Titel gelesen hat über Sexualität, jetzt demnächst, da geht es um Umgang mit dem Tod, um Bestattungskulturen, über Tiere in der afrikanischen Mythologie. Also wonach wählen Sie da aus? Also wo kriegen Sie Ihre Ideen her? Ist das das wissenschaftliche Interesse, das dahinter steht? Oder geht es auch darum, was kann ich gut nach außen kommunizieren? Was zieht mein Publikum?
Es ist eine Mischung. Es ist das, was erforschen wir gerade, was ist auf der Agenda, was finden wir aktuell auch gesellschaftlich, politisch relevant zu thematisieren. Es hat aber auch viel mit den Standorten zu tun. Wir sind, wie gesagt, ein Museum ohne eigene Ausstellungsräume. Und wenn wir an verschiedene Orte gehen, dann muss diese Ausstellung natürlich dorthin passen. Eine Ausstellung über afrikanische Kunst zum Beispiel in einem Naturkundemuseum zu machen, ist nicht ganz einfach. Wenn wir jetzt jedoch ein Thema wählen, was diesem Haus angemessen ist, zum Beispiel Tiere in der afrikanischen Kunst, wenn wir Mensch-Umwelt-Beziehungen thematisieren, dann macht das Sinn. Also wir passen unsere Ausstellung schon sehr stark auch an die verfügbaren Räumlichkeiten an. Und das empfinde ich tatsächlich, natürlich wünschen wir uns eigene Räume, keine Frage, als einen sehr guten Synergieeffekt. Weil mit jeder Ausstellung, die jedes Mal im anderen Lübecker Museum stattfindet, erfinden wir uns eigentlich neu und versuchen immer auch mit dem Haus zusammenzuarbeiten, erreichen dann auch ganz andere Zielgruppen, eben auch naturinteressierte Menschen jetzt, die an Industriegeschichte, an Kunst interessiert sind. Also wir wollen auch nicht nur das rein ethnologische Museum sein, sondern wir suchen den Dialog und das ist die Stärke dieser sonst natürlich ambivalenten Situation.
Was ist Ihnen denn wichtiger, jetzt die wissenschaftliche Arbeit oder die Kommunikation nach außen zum Publikum?
Die Kommunikation nach außen. Natürlich forschen wir gerne. Ich glaube, es ist für viele Museumsmenschen auch einfach ein Stück weit Therapie, sich inhaltlich mit Dingen auseinanderzusetzen. Gerade der wissenschaftliche Nachwuchs, den wir ausbilden, ergeht sich sehr stark in der Recherche zu Objekten. Die Provenienzforschung ist ein ganz wichtiges Feld für uns, wo es darum geht, festzustellen, wie sind bestimmte Objekte nach Lübeck gekommen, welche Rolle hat die Person, die zum Beispiel dann in Afrika war und diese Masken gesammelt hat, dort eigentlich gespielt? Und das verrät uns ganz, ganz viel über die Kolonialgeschichte, über die Verstrickung Lübecks beispielsweise in zum Teil auch unschönen historischen Dingen. Aber das wollen wir dann natürlich auch kommunizieren. Forschung darf kein Selbstzweck sein. Provenienzforschung, da kann es nicht nur darum gehen, wollen wir etwas zurückgeben, sondern es geht darum, der Stadtgesellschaft etwas wiederzugeben. Und in diesen politischen Zeiten, denke ich, ist es wichtiger denn je, eben diese Aufgabe zu erfüllen.
Also das klingt jetzt nach so einem richtigen Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Sie sagen, in diesen politischen Zeiten, Lübecks Kolonialgeschichte, Lübeck kennt man außerhalb von Lübeck als die backsteinselige Hansemetropole mit dem verklärten Blick auf die eigene Geschichte, wenn man es jetzt mal böse formulieren will, dass da eine Kolonialgeschichte ist, dass die womöglich auch noch schuldhaft belastet ist. Das ist jetzt was, da wusste ich auch nichts drüber, bevor wir hier das erste Mal drüber geredet haben.
Das ist in der Tat vielen Menschen neu. Das ist auch eine Besonderheit in Lübeck, könnte man sagen, dass es hier nicht wie in Berlin, wie in Hamburg, wie in Bremen postkoloniale Bewegungen gegeben hat, die also quasi das Museum gepusht haben, in diese Richtung zu gehen, sondern es war an der Zeit, diese Themen aufzuarbeiten. Das ist tatsächlich zu einem nicht unerheblichen Teil hier von dem Museum ausgegangen. Aber wir haben ein ganz, ganz großes Interesse festgestellt. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, aber in Schulen bei der jüngeren Generation gibt es eine ganz große Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben einen postkolonialen Stadtspaziergang zum Beispiel etabliert, wo ich am Anfang durchaus skeptisch war, sage ich ganz offen, ob so eine schwere Thematik wirklich sein Interesse findet, aber er ist regelmäßig ausgebucht.
Können wir das vielleicht nochmal erklären, so für den Nichtfachmann Postkolonialismus? Was bedeutet das als Begriff? Ich würde jetzt als Laie sagen, das ist die Auseinandersetzung mit den gewalttätigen Beziehungen, die, wie man früher sagte, erste Welt mit der dritten Welt über viele Jahrhunderte hatte.
Das trifft es eigentlich schon ganz gut. Es geht uns eben darum, diese historische Epoche aufzuarbeiten. Aber was sehr deutlich wird in diesem Zusammenhang ist, dass halt für die Menschen in diesen Ländern es kein abgeschlossener historischer Prozess ist. Und es wird immer wieder gesagt, dass der Gegenwartsbezug auch Teil unserer Arbeit sein muss. Wir hatten zum Beispiel eine Repräsentantin der Sami aus Lappland hier vor einem Jahr. Und wir fragten sie, was ist für dich Kolonialismus? Und sie sagte nicht, dass unsere Vorfahren Schamanen waren und dann die christliche Kirche gekommen ist und deutsche Missionare uns unsere Trommeln weggenommen haben, von der es auch eine hier in unserer Sammlung gibt, sondern diese Frau hat gesagt, für mich ist Kolonialismus, wenn Windparks auf unseren heiligen Bergen heute gebaut werden. Das ist ganz interessant in meinen Augen. Also viele Menschen gucken eher, wenn sie Kolonialismus hören, auf heutige wirtschaftliche Ungleichheiten, auf ja, vielleicht auch auf Stereotype, auf Klischees, auf Vorurteile, die bis heute das Leben vieler Menschen prägen. Auch hier in Lübeck.
Da hat ja die Völkerkunde, wie sie früher hieß, die Ethnologie, die Ethnographie, hat ja auch eine nicht ganz unproblematische Geschichte.
In der Tat. Auch das wollen wir natürlich kritisch aufarbeiten. Wir müssen uns natürlich da wesentlich auch mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Die Ethnologie, das Museum für Völkerkunde, wie es hier Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, war eine Wissenschaft, die jetzt vielleicht nicht aktiv Kolonialpropaganda betrieben hat, aber es war schon eine Wissenschaft, die davon ausgegangen ist, dass Kulturen in einer bestimmten Hierarchie stehen und, oh Wunder, oh Zufall, natürlich Europa ganz oben auf dieser Pyramide steht. Und der Blick auf andere Kulturen war ein Stück weit natürlich auch vom Interesse von Weltneugier geprägt, aber eben auch von dieser Vorstellung, dass es eine vorgefertigte evolutionäre Schiene praktisch gibt. Also diese Idee, wenn wir uns Indigene in Feuerland in Australien angucken, dann sehen wir dort Steinzeitmenschen und wir können quasi diese anderen Kulturen erforschen und somit etwas über unsere eigene Vergangenheit hier in Norddeutschland erfahren. Also Neolithikum live praktisch. Das lehnen wir heute natürlich ab, solche Ideen.
Wie sieht man es denn heute?
Heute würden wir sagen, jede Kultur ist erst einmal individuell zu betrachten. Dieses, was häufig Menschen zu mir sagen, leben diese und jene Menschen noch in der Steinzeit, das müssen wir natürlich negieren, weil Steinzeit ist ein Konzept, wo wir uns vorstellen, wie Menschen hier vielleicht vor 5.000, 10.000 Jahren gelebt haben. Und die norddeutsche Eiszeit ist ein ganz, ganz anderes Umfeld mit ganz, ganz anderen Dingen als Menschen, die jetzt vielleicht kein Metall bearbeitet haben und in Papua-Neuguinea noch vor 50 Jahren in dieser Art und Weise gelebt haben. Also diese Idee, dass man Kulturen so unmittelbar vergleichen kann und Rückschlüsse ziehen kann, das lehnen wir ab. Kulturen entwickeln sich nicht nach einem vorgefertigten Schema, sondern es überwiegen eher die Einzelfälle. Aber trotzdem kann der Kulturvergleich sehr, sehr spannend sein. Das machen wir jetzt auch in unserer nächsten Ausstellung, weil es schon auch universelle Ideen gibt.
Jetzt wollen wir aber nochmal in die Sammlung gehen.
Genau. Da ist gerade ein bisschen unordentlich. Wir bereiten gerade den Transport vor für die nächste Ausstellung. Aber das tut ja der Sache knapp.
Kennen Sie eigentlich jedes Stück, das bei Ihnen im Depot liegt?
Nein, ich bemühe mich, aber das ist noch ein bisschen hin.
Haben Sie denn manchmal sozusagen auch die Zeit, sich im Depot einzuschließen und archäologisch quasi tätig zu werden?
Ja, tatsächlich ist das so. Es gab einen lustigen Fall, dass ich aus dem Baskenland eine Anfrage bekam. Die suchten ein ganz bestimmtes Musikinstrument, von dem nur ein Teil noch in unserer Sammlung erhalten war. Und als ich genau wusste, was fehlt, weil ein Teil von diesem Musikinstrument fehlt, da habe ich das dann in einem Schrank mit Objekten aus Tansania wiedergefunden. Das ist dann im Krieg quasi mal vertauscht worden. Also man entdeckt wahnsinnig viel. Ich sage immer gerne, dass man im Prinzip heutzutage die spektakulären Funde gar nicht mehr so sehr bei Ausgrabungen macht, sondern sie sind schon in Museen, nur sind in Kisten, sie sind in Behältern und wir wissen es noch gar nicht.
Es riecht hier schon ganz anders.
Wie gesagt, hier sind jetzt die Exponate gerade, werden verpackt, die wir in der Ausstellung dann Ende des Monats zeigen werden im Industriemuseum Herrnwiek.
Also der Ausstellung Bestattungskulturen Lübeck und der Welt, vom Ruheort zum Coffin Dance, mit den Exponaten dieser Sammlung hier.
Auch ganz neue Stücke, hier liegt zum Beispiel ein Sarg, wie er von Aborigines in Australien benutzt wird. Das ist auch eine Kultur, die den Tod eigentlich sehr, sehr stark tabuisiert, aber...
Also Sarg für Erwachsene, weil das sieht relativ eng jetzt aus.
Sarg ist ein großes Wort. Es ist ein ausgehöhlter Baumstamm, in dem Knochen quasi aufbewahrt werden. Das sind sehr komplexe Rituale, die dort stattfinden.
Apropos Bestattungskulturen, Ausstellung. Was können wir da an Austausch draus ziehen? Also gibt es da Dinge, die über die ganze Welt gesehen ähnlich sind oder sind es eher die Unterschiede, die den Reiz ausmachen bei der wissenschaftlichen Beschäftigung?
Es ist eigentlich beides. Wir finden Parallelen. Wir sehen hier zum Beispiel auf dem Tisch ein Seelenboot aus Indonesien, das also bei einem Ritual eingesetzt wird, mit der die Seele ins Jenseits gebracht wird. Und diese Vorstellung, dass das Jenseits hinter dem Wasser ist oder dass Tod und das Meer verbunden sind, das finden wir in ganz vielen Kulturen. Das werden wir in der Ausstellung zum Beispiel zusammen mit einer Urne zeigen, die hier in Lübeck benutzt wird für Seebestattung. Also wir wollen das Parallele zeigen, aber wir wollen eben auch die Vielfalt zeigen der Herangehensweisen, der Umgangsweisen, der Art, wie wir mit unserer Sterblichkeit, mit Tod, mit Trauer umgehen. Und da kann der Blick, wie machen das andere Kulturen, eigentlich sehr inspirierend sein, sehr befreiend.
Warum sollen wir uns denn mit unserer eigenen Sterblichkeit so auseinandersetzen? Das ist doch ein relativ schlimmer Gedanke, dass es irgendwann zu Ende ist.
Ich glaube, unsere Sterblichkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor für die menschliche Entwicklung. Denken Sie an die ägyptischen Pyramiden, denken Sie an das Taj Mahal, die bedeutendsten Kunstwerke, die Archäologen ausgraben, sind Grabbeigaben. Der Wunsch, dass man etwas hinterlassen will, was über das eigene Leben hinausgeht. Wir pflanzen uns deswegen fort, wir schaffen bedeutende Kunstwerke, wir schreiben Weltliteratur. Das ist eigentlich das, was uns als Menschen ausmacht und antreibt. Darum denke ich, ist es ganz, ganz gut. Und unsere Kultur tabuisiert natürlich den Tod inzwischen sehr, sehr stark. Man stirbt im Krankenhaus, man stirbt im Altenheim, es findet nicht mehr zu Hause statt, wie das in anderen Weltgegenden heute zum Teil noch der Fall ist. Und wir setzen uns eher nicht damit auseinander. Das ist schade, weil häufig auch Menschen sterben, die Angehörigen gar nicht wissen, was für eine Beisetzung soll man jetzt planen. Und natürlich werden wir auch multikultureller als Gesellschaft. Was bedeutet das für unsere Bestattungsindustrie? Wie werden wir, wenn jemand im Krankenhaus stirbt und jemand beigesetzt werden soll, dem eigentlich gerecht, wenn er Buddhist, wenn er eine muslimische Frau ist? Das finde ich spannend und wichtig auch.
Gibt es so Momente, wo Sie selber noch Entdeckungen machen hier im Depot?
Absolut. Ich halte es für ganz essentiell, dass wir häufig im Depot sind, weil wir immer wieder ganz zufällig dann auf ein anderes Objekt stoßen. Vielleicht auch etwas, was wir gar nicht vor Augen haben. Es gibt einfach auch viele Objekte in dieser Sammlung, die uns noch ein Rätsel sind, wo wir nicht wissen, wo sie hergekommen sind. Es sind viele Informationen über diese Sammlung verloren gegangen, als unser Archiv im Zweiten Weltkrieg verbrannt ist.
Haben Sie noch mal ein Beispiel vielleicht, wo wir mal drauf gucken können?
Ja, direkt was wir hier stehen sehen eingepackt, ist zum Beispiel ganz interessant. Da werden wir uns in den nächsten Jahren mit beschäftigen. Das ist ein Figurenpaar, länglich aus Holz mit Gesichtern. Es sind auch Schriftzeichen darauf, was man jetzt nicht so genau sehen kann. Das stand einmal in einem Dorf im Süden von Korea. Das sind Dorfwächterpfähle. Die wurden aufgestellt, um böse Geister abzuwehren, um das Dorf zu beschützen. Und die sind dann irgendwann nach Lübeck gekommen. Das sagt ganz, ganz viel über die koreanische Kultur aus. Wenn wir jetzt aus dem Blick des Kolonialismus allerdings das Ganze betrachten, muss man sagen, das war kein Deutscher, der dort etwas geraubt hat. Aber die Zeit, in der diese Pfähle, nämlich 1911, nach Lübeck gekommen sind, war Korea eine Kolonie von Japan. Wir wissen nicht, dass ein Mensch aus Lübeck in Korea selber Dinge gesammelt hat, aber wir wissen, dass es durchaus Lübecker gab, die in Japan gelebt haben. Und darum ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Dinge über Japan hierher gekommen sind. Und das zeigt eben auch, dass die Aufarbeitung solcher Sammlungen nicht eine Frage nationaler Schuld ist, wer hatte wo eine Kolonie, sondern dass wir als globale Forschungsgemeinschaft diese Dinge eben angehen müssen.
Wenn man jetzt sich zurückdenkt in die klassische Völkerkunde vor 100 Jahren. Wie hätte man damals auf so etwas geschaut als Wissenschaftler? Wie tut man es heute?
Damals hätte man dieses als einen heidnischen Kult, als etwas Primitives gesehen, hätte gesagt, das kann man mit diesen und jenen Dingen, vielleicht mit den Holzfiguren in der Bronzezeit, die in Schleswig-Holstein gefunden wurden, verglichen. Dann hätte man gesagt, wo ist der Ursprung, was ist die Urheimat dieser Kultur, wer hat erstmalig Skulpturen dieser Art gemacht und hätte davon automatisch ausgehen wollen, dass das immer einen Ursprung gibt, dass der meistens in Europa ist und dass man dann nur noch wissen will, wie hat sich das im Laufe der Geschichte über die Welt verteilt. Heute würdigen wir das als etwas, ein Zeugnis koreanischer Kultur, finden das ganz faszinierend, würden es vielleicht, wenn wir das ausstellen, mit koreanischen Hightech-Objekten zeigen und würden sagen, es gibt eine reiche Tradition in diesem Land, aber es gibt eben auch die moderne.
Das heißt, das, was immer wieder gerne populärwissenschaftlich auch diskutiert wird, so nach dem Motto, in Südamerika stehen Pyramiden, in Ägypten stehen Pyramiden, die Pyramiden in Ägypten sind älter, also müssen irgendwann Ägypter in Südamerika gewesen sein. Das ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar.
Nein, warum sollten Menschen nur einmal in der Geschichte auf irgendeine Idee gekommen sein? Gewisse Dinge sind sicherlich mit der Menschheit, mit der Verbreitung der Menschheit gereist. Das wird auch immer wieder von Forschern gesagt. Vielleicht auch, wie man webt oder wie man näht. Das haben wohl Menschen einfach, als sie sich über den Erdball verbreitet haben, mitgebracht. Aber ganz, ganz viele Dinge sind immer wieder neu entstanden. Und wenn man sich das wirklich näher anguckt, die Pyramiden in Lateinamerika haben eine ganz, ganz andere Funktion. Sie sind primär Tempel. Hin und wieder wird da auch mal jemand bestattet.
Oder geopfert.
Und in Ägypten sind es reine Grabdenkmäler praktisch. Das sind ganz fundamental andere Dinge. Die Architektur, wie es gebaut wurde, ist auch ganz, ganz anders. Aber das braucht halt diesen näheren Blick.
Wächst diese Sammlung noch? Kommt da noch was dazu?
Sehr sporadisch. Wir haben hier einen sehr eingeschränkten Platz nur. Es gibt wirklich auch Objekte, die über 100 Jahre oder älter sind. Und da bemühen wir uns schon, wenn es geht, diese noch in den Bestand aufzunehmen. Denn das ist auch ein großes Thema. Viele Familien wollen sich eigentlich heute ihrer kolonialen Vergangenheit entledigen. Sie sagen, mein Urgroßvater war in Tsingtau, aber ich will das gar nicht wissen. ich würde das am liebsten wegschmeißen, aber ich traue mich auch nicht so recht, also gebe ich es lieber einem Museum.
Tsingtau, deutsche Kolonie.
Tsingtau, deutsche Kolonie in China, also durchaus auch ein sehr schwieriger historischer Kontext. Und ja, andererseits kommen dann auch Menschen zu uns und sagen, könnt ihr uns helfen aufzuarbeiten? Wir möchten gerne mehr wissen, was könnte mein Urgroßvater dort gemacht haben?
Der Austausch auf Augenhöhe, ne? Mit den Herkunftskulturen, mit den anderen Wissenschaftlern, das ist, glaube ich, das, was sich am meisten verändert hat in Anführungsstrichen Völkerkunde.
Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen wirklich eine dialogische Wissenschaft sein und wir können so unendlich viel davon profitieren, denn auch die Menschen können uns ja viel mehr über diese Objekte erzählen und Objekte sind nicht statisch. Das ist vielleicht so die wichtigste Erkenntnis für eine moderne Museumsführung. Jede Ausstellung, die ich mache, schafft ja einen neuen Kontext. Diese Pfeiler, über die wir zum Beispiel gesprochen haben, je nachdem, was für eine Ausstellung ich mache, in welchen Kontext ich sie setze, wen ich frage, kann so ein Objekt ja eine völlig neue Bedeutung bekommen, eine völlig andere Bedeutung haben. Und diese Vielschichtigkeit aufzuzeigen, das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz dankbar.
Wo soll es noch hingehen?
Nun, ich würde gerne sehr viel mehr machen. Der Dialog ist tatsächlich für mich persönlich ein ganz großes Anliegen. Wir haben jetzt ungefähr mit 30 Ländern Kontakt gehabt und dort Experten informiert über die Bestände, die es hier gibt. Ich habe noch so bummelig 25 Jahre, wenn die Hansestadt Lübeck mich so lange hier behält. Und das wäre schön, wenn ich bis dahin also alle 200 Länder dieses Planeten abgeklappert hätte und die ganze Welt informiert ist, was für Gegenstände von ihren Ahnen es hier in Lübeck gibt. Es ist klar, dass eine Stadt wie Lübeck mit beschränkten finanziellen Ressourcen nicht ein neues Museum aus dem Boden stampfen kann. Aber die Dinge zugänglich zu machen in digitaler Form, in Form von Besuchen, in Form vielleicht von Ausstellungen auch, die dann in den Herkunftsländern stattfinden, das sind so die Visionen für die Zukunft.
Da sind ja manchmal auch Stücke dabei, die sind unter zweifelhaften Umständen hierher gekommen und die werden irgendwann vielleicht einer Rückgabeforderung gegenüberstehen. Und es ist ja die Politik, dem dann auch zu entsprechen, wenn es gerechtfertigt ist. Wie sehr schmerzt das einen Sammlungsleiter, wenn er dann womöglich Paradestücke abgeben muss? Man stelle sich vor, wir müssten die Nofretete zurückgeben in Berlin.
Natürlich würde das schmerzen, das ist keine Frage. Aber letzten Endes ist es eine Entscheidung, die getroffen wird und zu der würden wir dann auch stehen. Und wenn es gerechtfertigt ist und wenn das in einem guten Dialog passiert, wenn wir wissen, die sterblichen Überreste werden bestattet, wenn wir wissen, dieses Objekt würde dort in ein gutes Museum kommen, würde dort gut bewahrt werden, würde allen Menschen zur Verfügung stehen und vielleicht nicht nur im Privatzimmer des Präsidenten dieses Landes sein, dann hat es sicherlich auch sein Gutes. Aber ich glaube, wir können auch anders denken. Wir können auch viel mehr denken, dass Objekte zirkulieren. Wir können Ausstellungen in anderen Ländern machen. Es können Dinge von hier nach dort reisen. Es gibt Länder, die sagen, wir haben noch nicht die Museen, um diese Dinge aufzubewahren, aber wir fänden es einen schönen Akt, wenn die Eigentumsrechte an diesem Objekt übertragen werden, dass ihr uns fragt quasi, wenn ihr es ausstellen wollt, ob wir damit einverstanden sind. Das können wir im Kleinen hier auch tun, indem wir zum Beispiel bei religiösen Objekten dann eben Leute kontaktieren und sagen, ist das okay, wie wir das machen? Ist der Text, den wir da schreiben, in Ordnung? Dazu braucht es nicht immer die große politische Entscheidung. Und das ist vielleicht so der erste Schritt, den man gehen kann. Es ist aber ein Mythos, auch das möchte ich ganz deutlich sagen, dass diese Depots leer sein werden am Ende des Prozesses. Diese 30.000 Objekte sind eben auch viele Alltagsgegenstände und es gibt eben auch Dinge, die nicht zurückgefordert werden oder auch Länder, die generell sagen, wir finden es gut, dass Objekte hier sind, wir finden, das sind Zeugnisse, das sind Botschafter, das kann uns helfen. Ich kann Ihnen da ein Stück zeigen, das ist mein Lieblingsbeispiel immer, steht hier auf einer Kiste in Papier gepackt, ganz unscheinbar, aber es zeigt eigentlich sehr schön, was Ethnologie in meinen Augen sein könnte. Wir sehen, ja, es sieht
Aus wie ein mittelalterlicher Harnisch, hinten noch mit einem Schild, der den Kopf des Trägers sozusagen schützen würde und sieht aus wie aus, ich fasse es lieber nicht an, wie aus Pflanzenfasern geflochten.
Sehr gut. Wir können sie sofort als Praktikanten nehmen. Es ist tatsächlich eine Rüstung. Es ist eine Rüstung von der Inselgruppe Kiribati. Sie ist aus Kokosfasern gemacht und was Sie als Dekoration dort sehen, das ist menschliches Haar.
Aber keine Skalps.
Nein, keine Skalps. Frauen der Adligen auf Kiribati haben ihr eigenes Haar in solche Rüstung eingenäht, weil man dachte, dass dann der Träger unverwundbar wird. Das war eigentlich so die Gesellschaftsordnung. Die Männer schlugen sich die Köpfe ein und die Frauen konnten zaubern.
Haar als Zeichen von Unbesiegbarkeit kennen wir schon aus der Bibel. Ne?
Kennen wir aus der Bibel. Das ist so ein schönes Beispiel von den universellen Dingen. Es ist in gewisser Hinsicht auch ein sensibles Objekt, weil menschliches Haar gilt in vielen Kulturen auch als ein sterblicher Überrest. In diesem Fall von Kiribati ist es aber so, dass wir es hier ja mit Inseln zu tun haben, die nur weniger als einen Meter über die Meeresoberfläche hinausragen. Es ist ziemlich klar, dass in Zeiten des Klimawandels dieser Staat als solcher nicht mehr ewig existieren wird. Es gibt ein Programm Migrate in Dignity. Es wird versucht, zum Beispiel in Neuseeland, in Australien Land zu kaufen, um diese Bevölkerung zu evakuieren. Und wir haben ganz klare Statements aus Kiribati, dass gesagt wird, in so einer Situation wollen wir nicht Kulturgüter unserer Ahnen zurückhaben, wo wir selber gar nicht wissen, wo wir in 50 Jahren stehen. Aber bewahrt diese Dinge auf. Wir werden bald in der Diaspora leben. Wir werden eine Gemeinschaft, ein Staat ohne Territorium sein. Unsere Enkel und Urenkel sollen etwas haben für ihre Identität, für ihr Bewusstsein. Wo kommen wir her? Also bewahrt die Dinge für uns auf, stellt sie aus und erzählt dann nicht nur etwas über unsere kriegerischen Vorfahren, sondern erzählt auch etwas über den Klimawandel. So ist dieses Objekt idealtypisch eigentlich das, was Ethnologie heute leisten könnte.
Eine Art Arche Noah zu sein.
Gewissermaßen. Ein Archiv für die Weltkulturen, Botschafter für die diversen Interessen, aber eben auch die ständige Aktualisierung. Als diese Rüstung vor 100 Jahren hierher gebracht wurde von einem Lübecker Kaufmann, der in der Südsee aktiv war, da hat er vielleicht auch diese Ritterassoziation gehabt, hat vielleicht gedacht, wie interessant, hat vielleicht romantische Vorstellungen gehabt. Vielleicht hat er aber auch gedacht, das ist einfach ein Zeichen, wie kriegerisch diese Menschen sind. Es ist kein Zufall, dass dieser ganze Raum mit Waffen vollhängt beispielsweise. Es wurden unglaublich viele Waffen gesammelt, vor allen Dingen von männlichen Sammlern. Und dahinter stand immer dieser Gedanke, Menschen in anderen Weltgegenden sind primitiv, sind gewalttätig und sie brauchen eigentlich europäische Führung. Sie brauchen Kolonialmächte, die sie unter Kontrolle bringen, und somit war das auch immer eine Rechtfertigung und die Waffe der Beweis, wie gut es ist, dass Europäer quasi die Welt kolonisieren. Und heute deuten wir die Dinge eben ganz anders.
So, Licht geht aus, ja. Wir sind fertig. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, ja. Herr Dr. Frühsorge.
Immer wieder gerne.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.